Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthild Kreuser.
Hallo, herzlich willkommen zu Folge 61 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich bin Mechthild und ich freue mich, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast und du dir diese Folge mit Jasmin und mir anhörst. Diesmal geht es um das Thema Umgang mit einer chronischen Krankheit, wie wir da vielleicht, wenn wir die erwerben im Laufe unseres Lebens, mit umgehen und was auch das Angebot von am Start ist, speziell für Menschen, die MS haben und wie Jasmin dazu gekommen ist. Aber es geht auch viel um die Themen Pausen machen. Wir sprechen auch am Anfang ein bisschen darüber, weil wir die Folge auch schon in 2024 aufgenommen haben. Und die wird jetzt im Februar 2025 veröffentlicht, einfach weil ich selber auch mir ein bisschen Zeit geben wollte, um rechtzeitig die Folgen aufzunehmen und das mit dem Interview jetzt in 2024 noch geklappt hat. Jetzt, da nehme ich auch hier diesen Einsprecher hier auf und das dazu. Und wir reden auch über unsere Erfahrung bei The Break, da war ich ja vor 2 Jahren und ich hatte auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass da eine Situation war, wodurch ich noch meine Gruppe wechseln musste, aber das habe ich nie so ausführlich im Podcast erzählt, was genau da passiert ist. Und diesmal hat es sich angeboten, dass ich da noch mal ein bisschen drauf eingehe und dass diese Geschichte auch mit euch teile, weil ich finde auch wichtig, solche Dinge wie vielleicht, ja, nicht gut sind oder wo wir schon auf unser eigenes Gefühl hören sollten und dann aber vielleicht es erstmal nicht so einfach ist und zu teilen. Und genau, ich will jetzt vorher nicht zu viel dazu erzählen, das kommt dann in der Folge und auch alles andere, worüber wir sprechen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit beim Hören der Folge. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Hallo liebe Jasmin, danke, dass du dir die Zeit nimmst, im Podcast zu Gast zu sein. Ich freue mich total. Wir sind ja auch schon länger im Kontakt, da reden wir bestimmt auch gleich noch drüber. Und ich fange immer so an, dass ich dich einmal in deinen Worten vorstellen lasse, wer du so bist und was du so machst.
Ja, cool. Hallo Mechthild, ich freue mich auch total, gestern zu sein hier. Ich bin Jasmin, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Am Start. Und Am Start ist eine Plattform für junge Erwachsene mit der Diagnose Multiple Sklerose. Das ist eine Art digitales Peer-to-Peer. Also man findet GesprächspartnerInnen auf unserer Plattform, mit denen man digital und 1:1 sprechen kann nach der Diagnose MS. Und gleichzeitig haben wir noch andere Formate. Aber du hast ja nach mir gefragt. Ich bin, genau, ich lebe in Berlin, bin 30 Jahre alt und auch Yogalehrerin. Deswegen finde ich es nochmal spannender, was du auch machst zusätzlich. Genau, bin total begeisterte Fahrradfahrerin. Und freue mich auf Weihnachten und die Feiertage gerade sehr.
Das ist gut, genau. Wir nehmen nämlich die Folge ja schon im noch 2024 auch, auch wenn die jetzt im 2025 dann erscheint. Aber ich habe es einfach, um mir selber auch ein bisschen Stress zu nehmen, habe ich jetzt schon einige Termine für die Podcastaufnahmen dieses 2024 vereinbart, damit ich jetzt schon ein bisschen vorbereiten kann. Das finde ich immer ganz praktisch. Aber ich freue mich jetzt auch auf die Feiertage. Ist ja wirklich auch der letzte vor den Weihnachtsfeiern, zumindest für mich. Deswegen ist es schön. Genau. Ja, das ist auch noch, können wir auch noch gleich, hatten wir im Vorgespräch schon kurz über dieses Thema, auch sich wirklich Zeit, längere Zeit nehmen zum Ausruhen und Pausen machen. Ist ja auch ein wichtiges Thema.
Ja, ich glaube vor allem, wenn man in der Selbstständigkeit ist, ne, dass man da irgendwie auch ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wann eine Pause einfach notwendig ist. Das ist mir in der Vergangenheit nicht so gut gelungen und ich lerne das gerade auch nochmal.
Ja, ist ja auch ein Lernprozess, weil ja, es ist ja dann auch nicht einfach, sich frei zu nehmen und dann auch eine längere Zeit frei zu nehmen. Und so, ich finde, die Weihnachtstage, die bieten sich dann dazu an, auch das zu machen. Oder dann jetzt bald kommt ja dann auch, wenn wir die Folge kommt, wahrscheinlich im Februar raus, dann ist bald wieder Ostern. Das kann man ja dann auch gut als Zeit nutzen, um mal wirklich auch ein paar Tage am Stück frei zu machen, wo es eh nicht, sich vielleicht auch nicht so schlecht anfühlt. Auch wenn es sich auch nicht schlecht anfühlen sollte, freizunehmen. Aber bei manchen Leuten kommt dann vielleicht dieser Gedanke, aber dann arbeiten alle und ich habe frei.
Ja, weil man weiß, einfach alles läuft irgendwie gerade nicht, ne?
Ja, genau.
Ich kenne diesen Gedanken auch von so Wochenendarbeit, wenn man irgendwie am Wochenende noch sich dann doch noch mal hinsetzt. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das gibt mir irgendwie noch mal mehr mentale Ruhe, weil ich wusste, okay, heute kann ich in meinem Tempo arbeiten, wie ich möchte. Und natürlich ist es dann auch alles kreiert, ne? Also und das mache ich inzwischen einfach nicht mehr, weil ich weiß, ich brauche halt das Wochenende. Das ist schon auch ein gutes, genauso wie wir vorhin besprochen haben, Urlaub ist schon auch ein gutes Konzept, Wochenende ist auch ein gutes Konzept, so, ne? Es macht schon Sinn, dass wir das haben und Pausen generell auch.
Ja, gerade auch wenn man ja mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung lebt, braucht man wahrscheinlich auch eh noch mehr Pausen im Alltag als vielleicht andere Personen und muss vielleicht für sich selber das immer noch mehr erklären, aber vielleicht auch für andere mehr erklären, weil es vielleicht andere auch nicht verstehen, warum man jetzt diese Pausen mehr braucht und dass es nicht was Schlechtes oder Negatives ist, sondern etwas, was wir für unseren eigenen Körper und mentale Gesundheit auch brauchen. Und ja, das ist wahrscheinlich, sind da wahrscheinlich auch Themen, die bei euch in der Beratung auch vorkommen, so dieses Thema der Akzeptanz und auch mit für sich selber und für andere oder was so Themen bei euch in der Beratung.
Also total unterschiedlich. Also ich komme tatsächlich gerade von einem Kennenlerngespräch mit einer Person, die Gesprächspartnerin werden will. Und das ist, bei uns ist ja das interessante Konzept, dass beide Seiten die Erfahrung mit der chronischen Erkrankung gemacht haben und quasi durch diesen Prozess gegangen sind. So Prozess auch ein Wort, das wir sehr oft nutzen jetzt, aber es passt auch wirklich sehr gut, weil man schon sieht, dass Leute, die ein bisschen länger mit der Diagnose leben, vielleicht an einem anderen Punkt stehen als eine Person, die gerade neu die Diagnose bekommen hat. Gleichzeitig können sich alle bei uns melden, die einen Gesprächswunsch haben. Und das eine Schöne, was ich so denke, viele Menschen, die Gesprächspartnerin gerade sind, eint, ist so dieser Gedanke, den ich beobachte, auch bei den Kennenlerngesprächen, wo viele mit der Zeit hinkommen, ist dieses, ah, ich muss mich selber wichtig nehmen. So, ich muss selber zu mir oder ich möchte selber freundlicher zu mir sein. Dass das bei vielen durch die Diagnose irgendwie ausgelöst würde und einfach nochmal so eine Prioritätenverschiebung. Und dieses, ich bin mir wichtig und ich nehme das ernst, ist halt ein Aspekt, der, glaube gerade bei der MS, weil da eben Stress auch ein großer Faktor ist, total elementar ist irgendwie, dass man da irgendwie auch irgendwann mal hinkommt oder das irgendwie ernst nimmt. Genau, und gleichzeitig sind jetzt die Fragen in unseren Gesprächen nicht, wie kann ich irgendwie besser auf mich selber aufpassen? Vielleicht schon auch so peripher, dass es die Leute natürlich interessiert, wie man selber mit der Diagnose umgegangen ist und was man dann selber gemacht hat, was man vielleicht auch verändert hat dadurch in seinem Leben. Es sind aber auch sehr viele so sehr handfeste Fragen. Also so, boah, ich arbeite noch nebenher, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt soll ich das überhaupt meinem ArbeitskollegInnen erzählen oder meinem Chef, Chefin? Oder ich wollte eigentlich gerade eine Ausbildung oder ein Studium anfangen, ich weiß nicht, ob ich das noch machen soll. Wie hast du denn deine Entscheidung damals getroffen, wenn du in einer ähnlichen Situation warst? Weil das Besondere ist halt, die Leute erinnern sich ja noch daran, weil wir alle so in einem ähnlichen Lebensalterszustand sind, so 20 bis 40, und vielleicht gibt es da mehr Überschneidung. Genau, also die Fragen sind sehr bunt und gleichzeitig gibt es total viele Überschneidungen. Das ist auch eher ein Gespräch auf Augenhöhe als eine Beratung. Also wir nehmen sehr großen Abstand von dem Wort Beratung, weil wir uns sehr darüber bewusst sind, dass wir eben niemanden beraten können zum eigenen Leben, sondern eher, wir können aber Gespräche auf Augenhöhe führen, wir können zuhören, wir können Raum schaffen des gegenseitigen Verständnisses. Und das ist auch so der Anspruch, den wir haben.
Ja, das finde ich auch so gut, weil ich merke auch immer in meinen Community-Abenden zum Beispiel, wie wichtig da so der Austausch untereinander ist und auch zu merken, ich bin nicht alleine mit den Themen, die ich habe. Und es gibt noch andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die gleichen Erfahrungen und die mir auch Tipps geben können und mir vielleicht noch mal was sagen können, wo ich selber nicht dran gedacht habe.
Ja, ich glaube, dieses, du bist nicht alleine, das ist tatsächlich so, also wenn wir das schaffen, dieses Gefühl zu kreieren oder dann eben auch die Gesprächspartnerin, dann ist schon voll viel geschafft. Also es ist ja auch dieses, ich glaube, Einsamkeit generell ist ja gerade ein großes Problem und dann aber auch Einsamkeit mit einer neuen Lebenssituation, die vielleicht Leute in meinem Umfeld nicht haben, nicht so sehr nachvollziehen können. Genau, und gerade bei Themen wie zum Beispiel, Behinderung, also ich meine, MS ist ja auch eine unsichtbare Behinderung, wo man sich ja auch erstmal mit diesem mit dem auch erstmal auseinandersetzen muss. So, ne? Ich habe jetzt eine chronische Erkrankung, ich habe ganz lange nicht gewusst, dass das auch eine Behinderung ist. So. Was hat das dann nochmal mit mir gemacht? So, ne? Also, und das sind eben Themen, die in unserer Gesellschaft nicht viel Platz finden und wo man viel Diskriminierung auch erfährt oder auch behindert wird von der Gesellschaft, und dass man da irgendwie trotzdem sehen kann, es gibt halt Leute, die ganz offen damit umgehen und auch bewusst diesen Anspruch haben zu sagen, hey, ich bin jetzt auf Social Media super präsent oder ich leiste da auch irgendwie Aufklärungsarbeit, und du kannst gleichzeitig, es ist nicht nur ein One-Way-Ding, dass du meine Inhalte irgendwie konsumieren kannst, sondern du kannst mit mir ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist auch ein total wichtiger Aspekt von diesem Nicht-Alleine-Fühlen, weil man eben am Anfang denkt, man ist alleine damit und man ist die einzige Person, der das jetzt gerade passiert im Falle einer chronischen Erkrankung. Ja.
Und wie der ist also euer Angebot entstanden und auch wie ist jetzt wird es jetzt auch angenommen aus der Community?
Also entstanden ist es aus meiner eigenen Diagnoseerfahrung. Wurde 2018 selber mit der Multiple Sklerose diagnostiziert und kannte die MS aus einem familiären Kontext. Sehr unterschiedliche Formen der MS. Da gibt's, man sagt ja auch, es ist die Krankheit mit 1000 Gesichtern. Und ich wurde damals sehr gut aufgefangen von meiner Familie und meinen FreundInnen. Und gleichzeitig war mir bewusst, dass das ein krasses Privileg ist gerade, dass ich diesen, weil man sagt ja auch so, ne, soziales Umfeld ist eine große Resilienzstärke, die dazu beitragen kann, dass man mit schwierigen Situationen resilienter umgeht. Und ich hatte diesen Faktor soziales Umfeld durch meine Familie. Wir haben eine starke Familienbande, da sind wir auch eine Großfamilie, so. Und mir ist gleichzeitig auch bewusst geworden, es gibt eigentlich nicht so viele andere alternativen Angebote, die ich wahrnehmen würde. Damals war ich 24. Und wo ich mich gut aufgehoben gefühlt hätte. Ich hatte einfach große Hemmschwellen, in ein größeres Format zu gehen, also ein Community-Format oder ein Gruppenformat. Das wollte ich damals nicht. Genau, und weil ich selber einen sozialunternehmerischen Hintergrund habe und auch mal eine Initiative gegründet habe, im Bereich Flucht und Migration damals noch, also ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, war das so der nächste Gedanke, so dieses, okay, jetzt habe ich wirklich auch ein persönliches Problem, ein großes, und wie ist denn das für andere Leute, die das erfahren haben? Und ich bin dann einfach sehr viel in Austausch gegangen mit Patientinnen, mit Multiple Sklerose, mit ExpertInnen, und bin dann ganz schnell auch durch diese Gespräche an den Punkt gekommen, okay, das ist für alle ein schwieriger Moment, die Diagnose, auch wenn die Diagnose selbst ganz unterschiedlich aussehen kann. Für alle ist das irgendwie ein einschneidender Moment, und viele hätten sich nochmal einen ergänzenden Support gewünscht als das, was es aktuell damals gab. Und das war halt viel in diesem Gruppenformat, analogen Gruppenformat. Genau, und daraus ist dann Schritt für Schritt die Idee für am Start gewachsen, also quasi digitale 1-zu-1-Gespräche anzubieten, die sehr niedrigschwellig sind, über einen Laptop, einfach den Laptop öffnen und mit einer Person reden. Angenommen wird das, also wir sind jetzt, ich habe MS am Start vor 2 Jahren gegründet. Und man muss ja gerade am Anfang denkt man so, boah, und dann geht man live und die ganze Welt weiß davon und es geht durch die Decke und es wird richtig, richtig krass. Und es wurde richtig, richtig krass, aber es war nicht so, dass es irgendwie sofort von allen angenommen wurde, weil es ist ja auch eine krasse Nische irgendwie so, ne? Zu sagen, okay, 20 bis 40, junge Erwachsene mit MS, viele wollen anonym bleiben, wie erreichst du die? Mittlerweile sind wir bekannter, mittlerweile haben wir auch eine neue Plattform. Wir haben ein wirklich starkes Team, die sehr gute Arbeit leisten und tagtäglich dafür sorgen, dass wir einfach bekannter werden. Im Jahr 2024 haben wir hunderte Menschen miteinander ins Gespräch gebracht und evaluieren auch die Gespräche auf beiden Seiten und sehen, dass es da einfach einen großen, guten Effekt hat für die Leute, auch für ihre Stimmung. Also die Evaluationen sind immer sehr positiv. Das heißt, es wird sowohl in der Resonanz besser angenommen, weil wir bekannter werden, aber es wird eben auch in der Erfahrung selber, wie hat das denn jetzt auf dich gewirkt, wird das sehr positiv angenommen. Ja.
Cool. Und wie ist es für dich mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung auch dann zu gründen und auch selbstständig zu sein? Weil es kann ja einerseits Vorteile haben, aber es hat vielleicht ja auch Nachteile.
Ja.
Oder wie ist es für dich?
Ja, spannende Frage. Also auch eine Frage, auf die ich, glaube ich, nicht immer eine Antwort habe oder auf die ich keine statische Antwort habe. Manchmal finde ich es viel zu viel, manchmal finde ich es genau das Richtige. Also ich selber bin sehr, sehr, sehr idealistisch. Das merke ich, sonst hätte ich am Start nicht gegründet. So ist es ja jetzt auch. Ich glaube, Selbstständigkeit ist immer irgendwie ein besonderer Schritt, das zu sagen, man möchte jetzt selbstständig werden. Ich war davor selbstständig, aber hatte halt keine Personalverantwortung. Also ich war halt Solo-Selbstständige und das ist ein krasser Unterschied, habe ich jetzt gemerkt. Auch mit irgendwie, ja, mit der Rechtsform und allem, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, unabhängig von chronischer Erkrankung oder Behinderung sowieso schon erstmal ein Schritt, der mehr Kraftaufwand braucht, als in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Und dann zusätzlich noch an der Thematik zu arbeiten, die sehr persönlich ist, obwohl ich von Anfang an gesagt habe, ich gründe, weil mich Sozialunternehmen interessiert, ich gründe, weil ich eine Lücke im System schließen will und nicht, weil ich die MS zu meinem Leben machen möchte, ist es nicht immer der Fall. Also ich sitze auch in medizinischen Seminaren, am Anfang habe ich die selber moderiert und höre Dinge, die mir Angst machen. Oder arbeite dann sehr lange und merke, das hat mir jetzt gerade nicht so gut getan. So. Und deswegen ist ein großes Thema, das ich gerade auch noch lernen muss, ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Pausen mehr zu nehmen, aber auch mich selber, dieses, ne, ich bin mir wichtig, das auch wirklich ernst zu nehmen. Und da bin ich gerade so am Wachsen und Lernen. Ja.
Ja.
Voll die ungenaue Antwort, aber ich meine, es gibt keine klare Antwort darauf. So,
Ja.
ja.
Aber das, was du jetzt gesagt hast mit dem Lernen und Wachsen, ist wahrscheinlich jetzt mit der Arbeit, aber auch mit allem im Leben, dass es ja immer so ist, dass man guckt, was tut mir gut und dann wieder neue Sachen auszuprobieren. Genau. Und wie gehst du dann auch mit Stress um, den du, weil du hast ja auch gesagt, dass bei der MS auch der Stress einen Einfluss hat, dann ist natürlich vielleicht dann noch mehr das Thema, wie dann damit auch, wie du damit auch umgehst.
Ja, also genau. Ich merke vor allem bei mir auch, dass Stress tatsächlich der auslösende Faktor ganz oft bei den Schüben, die ich bisher erlebt habe, war immer Stress mit im Spiel. Also es war immer so ganz klar, ich hatte gerade ein super stressiges Ereignis und jetzt habe ich den Schub. Weil man kann ja nicht immer sagen, so, das liegt jetzt an Stress, glaube ich. Genau, und deswegen ist da auch natürlich der Druck, der Stress nochmal höher, den Stress zu vermeiden. Gerade, es ändert sich auch immer. Also was ich auf jeden Fall mache, was mir sehr hilft, ist eine Therapie, was ich auch allen total ans Herz legen kann. Also das ist einfach mein Ort, wo ich einmal in der Woche hingehe und wo ich weiß, es ist ein professioneller Raum, da kann ich einfach alles besprechen und muss nicht darauf achten, wie die andere Person das auffängt, ob das jetzt die andere Person belastet, wie ich auf die andere Person wirke, weil es ist mein Raum. Da kann ich auch über alles reden. Das hilft sehr. Und dann bin ich gerade so sehr obsessed mit Spinning. Also genau, das habe ich gerade so in Berlin für mich entdeckt. Also einfach Sport, aber halt einen Sport, der sehr energetisch ist. Also ich habe ja auch gesagt, ich bin Yoga-Lehrerin. Das finde ich auch gut. Ich merke, gerade in meiner Lebensphase brauche ich nochmal was, nochmal energetischeres. Das ändert sich halt auch total. Und dann natürlich auch nach wie vor Familie und Freundeskreis. Also da zu merken, ich bin da halt nicht Jasmin, die Geschäftsführerin oder Unternehmerin oder was auch immer das für eine Identität ist, die man mit seiner Arbeit dann natürlich auch nochmal repräsentiert. Ich bin da halt Jasmin, die Schwester, ich bin Jasmin, die Tochter, ich bin Jasmin, die Freundin. Also solche Aspekte irgendwie auch gut ernst zu nehmen als Ausgleich. Und da, das hilft mir auf jeden Fall für den Stressabbau. Genau. Und für die Arbeit vielleicht auch nochmal da auch eine Langsamkeit zuzulassen. Also ich glaube, so Startup ist generell, das ist schwierig, weil es ist alles sehr schnell, es ist alles sehr viel. Die letzten 2 Jahre waren das waren die lautesten Jahre in meinem Leben bis jetzt und auch sehr anstrengend. Und ich war viel vor dem Punkt, dass ich gedacht habe, so vielleicht ist es zu anstrengend. Aber da auch dann irgendwann mal zu sagen, so hey, vielleicht sich selber nicht so ernst nehmen und ein bisschen kleinere Schritte zu machen. Also einfach, das habe ich jetzt gerade von einem Gründer, das fand ich sehr inspirierend, der meinte, er macht einfach immer kleine Schritte. Er geht Schritt für Schritt und das hat mich irgendwie sehr, das hat sehr mit mir resoniert. Anstatt zu sagen so und jetzt nächstes Jahr müssen wir das machen und nächstes, also klar, es ist wichtig, eine Vision zu haben und auch da den Tag, jeden Tag nochmal so zu nehmen und einfach weitermachen, hat halt auch voll den Wert.
Ja, spannend. Klingt auf jeden Fall gut. Und das mit dem Langsammachen finde ich auch wichtig, weil ja, es dauert ja auch lange, bis sich sowas aufbaut. Und gerade wenn man vielleicht auch noch eine Behinderung hat, die, wodurch man eh wieder noch mehr Pausen machen muss oder mehr auf sich achten muss, das merke ich auch, dass dann alles ein bisschen länger vielleicht dauert. Aber ja, ihr habt ja in den 2 Jahren auch schon viel erreicht und geschafft und viel Sichtbarkeit für das Thema auch geschaffen,
Ja.
finde ich auf jeden Fall, was ich so sehe auf
Was machst du so? Das würde mich auch interessieren. Also wie gehst du damit um mit diesem, mit Stress in deiner Arbeit? Weil du hast ja auch viele parallele Projekte irgendwie.
Ja, genau. Also ich kann ja dann nur von, wie es gerade ist, sprechen, dass ich halt versuche, auch wirklich so feste Arbeitszeiten zu haben, weil ich merke, dass es dann auch mir hilft zu sagen, okay, jetzt ist Abend, jetzt mache ich nichts mehr. Und auch dann diese Zeit dann auch bewusst für mich zu nehmen oder auch mich mit Freunden treffen oder so. Und ja, auch immer zu gucken, okay, was ist möglich und wo ist es auch nicht möglich, was zu machen. Zum Beispiel habe ich jetzt die letzten Monate mir dann auch professionelle Unterstützung für mein Social Media geholt, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht mehr alleine schaffen würde, auch wenn ich es gerne mir wichtig ist, da sichtbar zu sein, aber dass ich selber jetzt nicht alle Texte schreiben kann zu jedem Social Media Beitrag und alle Canva-Grafik machen kann und da eher jemand habe, der das machen kann. Und
Ja.
ich habe dann wieder mehr Zeit für meine Workshops oder auch den Podcast. Und so, dass ich immer wieder gucke, okay, was sind die Sachen, wo ich Unterstützung brauche und die Sachen, die ich vielleicht dann auch gar nicht machen muss oder auch Projekte, die zwar interessant sind, aber die vielleicht auch nicht so mir auf langfristige Sicht nicht so viel Spaß machen oder nicht mir zu viel Energie nehmen, je nachdem, wie man das formulieren will. Ja.
Also quasi auch einfach Nein zu sagen und
Ja.
nach Unterstützung zu fragen, nach Hilfe zu fragen. Ne? Beides voll
Genau,
die
ja.
schwierigen Sachen eigentlich.
Ja, schwierige Themen. Und das ist ja dann teilweise eben auch mit ja, finanziellen Faktoren verbunden, ob das überhaupt möglich ist oder auch zeitlichen Faktoren. Aber es ist wahrscheinlich auch irgendwie immer, wie eben auch schon immer Lernprozess und immer wieder auch, wie es sich entwickelt. Ja.
Ja. Voll, es ist auch phasenweise, ob es einem da gerade, also ich würde sagen, gerade gelingt das mir eigentlich sehr gut. Also das, was ich am Anfang gesagt hatte, mit am Wochenende zu arbeiten und so, wenn ich mir das selber so, wenn ich das selber jetzt nochmal ausspreche, gerade vorhin, dann denke ich mir so, oh Gott, das ist eigentlich halt echt nicht gut gewesen in der Zeit. Und klar, gerade mit dem Aspekt, man hat selber eine chronische Erkrankung, man hat selber eine Behinderung und arbeitet dann nochmal an einem Thema, das sehr persönlich ist und dann ist man irgendwie in diesem, es wird ja auch gesellschaftlich hochgehalten, so, ne? Stress ist, also wir sind alle gestresst, das ist ja normal, auch so eine ganz komische Aussage. Also, dass da sich davon frei zu machen oder auch erstmal rauszunehmen und zu sagen, so, hey, aber so, ich bin jetzt auch, ich bin wichtig, das gelingt halt mal besser, mal schlechter. Und gerade würde ich sagen, gelingt es mir tatsächlich ganz gut.
Ja, das ist gut. Ja, genau. Ich bin zum Beispiel auch bei mir ist zum Beispiel auch das Thema Urlaub. Das hat einerseits halt auch damit zu tun, dass je nachdem Urlaub machen für mich auch anstrengender ist mit dem Rolli und der Planung dafür. Auch so dieses sich Zeit zu nehmen, um frei zu nehmen und auch eine längere Zeit frei zu nehmen zu können und nicht sich so verpflichtet zu fühlen, immer erreichbar zu sein. Da versuche ich im nächsten Jahr auch nochmal besser die Zeiten dann, also jetzt in 2025, das einzuplanen. Auch
Hast du das
mehr.
schon gemacht? Hast du schon deinen Urlaub geplant für 2025?
Teilweise ja, teilweise stehen auch Sachen fest, dass wir zum Beispiel auf einer Hochzeit von einer Freundin sind, wo ich dann auch die Woche vorher noch dort verbringen will, weil das in Rumänien ist. Und ja, aber sonst mal gucken, vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, wo
Ja.
ich stehen habe mit Freundinnen und
Cool.
genau. Ja. Genau, wir hatten ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, auch noch witzig ist, weil wir haben uns ja bei so einem großen Programm, das heißt The Break, wo ich auch schon einige Personen hier im Podcast jetzt hatte, die dabei waren, die ich auch darüber kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, also vor Ort habe ich dich nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du mich gesehen hast,
Ja.
weil wir waren ja da in Spanien. Und in Madrid bei diesem Event am Ende, wo wir alle aus unseren kleinen Gruppen alle nochmal mit der großen Gruppe zusammengekommen sind, war ich dann auf der Bühne mit meiner Gruppe. Und diese Bühne hatte auch keine Rampe, obwohl die wussten, dass ich als Rollstuhlfahrerin da auch teilnehme. Und da musste ich erstmal aussteigen, um auf diese Bühne zu kommen. Und dann hatte ich aber hinterher, hattest du mir von deinem Projekt ein quasi Bierdeckel auf den Tisch gelegt oder einer aus meiner Gruppe hatte mir diesen Bierdeckel von dir vom Start gegeben. Und da dachte ich so, oh wow, noch ein anderes Projekt, das sich um das Thema Menschenbindung chronischer Krankheit dreht und auch ein deutschsprachiges Projekt, weil da war ich so ein bisschen auf der Suche nach diesem ganzen, weil das war ja ganz viele Selbstständige mit ganz vielen unterschiedlichen Projekten und nicht nur alleine irgendwie auf unsere Themen bezogen. Und diese ganze Thema Barrierefreiheit bei dem Projekt war auch ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte, dass ich ja noch eine Woche vorher meine
Ach
Gruppe
so,
gewechselt
ja,
habe.
stimmt. Du warst auf einer Insel, oder? Also du
Ja,
warst in
genau. Ich,
Fuerteventura oder so, ne?
Gran Canaria waren wir am
Gran
Ende.
Canaria.
Ja,
Krass.
genau, auf den Kanaren. Aber eigentlich hätte ich in der Gruppe, wäre ich in der Gruppe zugeteilt gewesen, die in Andalusien wäre und aber auch in den Bergen von Andalusien, also nicht mal irgendwo am Meer oder so. Und dann
Geil.
habe ich denen schon am Anfang, als ich zu dieser Gruppe zugeteilt wurde, gesagt, denkt ihr, das ist eine gute Idee, mich dazu in diese Gruppe zu bringen? Und die meinen, ja, nee, das geht alles, wir haben darauf geachtet. Die eine meinte sogar, ja, mein Onkel sitzt auch im Rollstuhl, ich kenne mich damit aus. Da ich hier schon okay, wenn ich dann vertraue, weil manchmal muss man ja auch den Leuten dann vertrauen. Ich will ja, natürlich weiß ich, habe ich immer das Gefühl, ich weiß schon selber, was gut ist und nicht, aber ich war halt ja auch nicht vor Ort. Und dann
Ja.
war ja, wir aber ja im November dort und im Oktober war ja eine andere Gruppe schon vor Ort. Und aus dieser Gruppe kannte ich wieder eine andere Freundin, die wieder dort Leute kannte, die mir dann Videos geschickt haben, wie steinig das ist und hügelig und dass auch der Zugang zu dem Coworking Space, wo wir hätten arbeiten sollen, gar nicht zugänglich gewesen wären. Und in den Vorgesprächen war ich dann immer schon, ging es eigentlich oft mehr um diese Aspekte als um die Beratung, die ich ja eigentlich auch hätte bekommen sollen, zu meinem Unternehmung. Und anderthalb Wochen vorher habe ich mit einer aus der Gruppe in Gran Canaria gesprochen, der Eleonora, die ja auch ein Projekt hat, wo sie barrierefreies Reisen auch mit bewirbt und promotet. Dann meinte sie, ja, warum bist du nicht in dieser Gruppe in Gran Canaria? Die ist wirklich barrierefrei hier, die Insel und auch der Co-Living Space und so. Und dann meinte ich, ja, ich weiß nicht, ich habe das angesprochen, aber mir wurde das so gesagt, dass das andere auch gut ist und besser wäre. Und dann haben wir halt mit ihr und noch meiner anderen Freundin Lisa, die auch ja MBSR-Trainerin ist und auch bei The Break war, mit der habe ich auch mal eine Folge aufgenommen, in der Woche mit den Organisatoren das geregelt, dass ich dann doch noch die Gruppe wechseln konnte innerhalb von ein paar Tagen. Dann hatte ich eine Woche vorher halt die Zusage, bevor wir hingeflogen sind, dass ich wechseln kann. Und dann war es wirklich gut und es war auch dieser Ort war ja wirklich sehr barrierefrei. Da gab es sogar so Stege, wo man mit dem Rolli direkt ins Wasser fahren konnte oder ans Wasser, ans Meer fahren konnte. Und natürlich war es da auch teilweise, ging es auf und ab, aber im Großen und Ganzen konnte ich dort selbstständig einkaufen gehen, zum Strand, zu dem Coworking Space und so, was mir halt ja wichtig ist, dass ich nicht immer Leute fragen muss für alles.
Ja.
Ja.
Ja, ich finde, also ich habe dich nicht, ich habe dich erst am Ende gesehen bei der
Ja.
Veranstaltung und da ist es halt mir total ins Auge gestochen, so, ne? Also wir sind hier in einem, das ist ja von der EU ein Programm gewesen für
Genau,
Gründerinnen,
ja.
für Gründerinnen, die, und es hatte den Anspruch schon auch sehr inklusiv zu sein, so, ne? Und dann war halt dieser Moment, wo du auf die Bühne gehen wolltest und es gab halt keine Möglichkeit für dich, mit deinem Rollstuhl auf die Bühne zu kommen.
Ja.
Was ich damals ziemlich, also alle in unserer Gruppe, das ist natürlich, ich glaube, allen anderen ist es auch total aufgefallen.
Ja, ich habe es ja sogar gesagt, weil ich bin da
Ja.
jemand, der das dann ja auch anspricht, wenn das so passiert, weil das eben genau die Beispiele sind, wo Leute nicht drauf achten.
Genau. Ja,
Ja.
und total wichtig auch. Da ist also ja, krass, was du gerade erzählst von deiner Erfahrung dort. Du hattest es mir schon mal so im Kleinen erzählt. Ist das was, was dir öfter passiert? Also es passiert dir wahrscheinlich öfter, oder? Dass du merkst, es wird einfach nicht mitgedacht, obwohl
Ja.
man diesen Anspruch ja eigentlich erfüllen möchte als Programm oder Projekt oder im Alltag.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil dort war ja auch so der Anspruch eben, es ist ja ein EU-gefördertes Projekt, da muss es halt ja eigentlich dabei sein. Aber ich kenne auch Leute, für die das eben nicht möglich war, dann daran teilzunehmen, das zu machen, weil deren Barrierefreiheitsanforderungen nicht angenommen werden konnten. Und selbst für mich war es halt ja auch, also es geht für mich dann auch mal 3 Wochen nicht, meine Therapie zu haben, Physiotherapie. Aber ich denke mir, bei anderen Menschen wird es viel schwerer sein, 3, 4 Wochen auf Behandlungen und so zu verzichten, weil man
Ja.
irgendwo in Spanien dann vielleicht nicht genau das Gleiche bekommen kann, was man hier hat, weil ja einfach die, vielleicht die Sprachbarriere da ist oder auch einfach, weil es nicht so einfach möglich ist. Selbst hier ist ja nicht so einfach möglich, Physiotherapie-Termin zu bekommen. Wie soll ich das dann irgendwo anders bekommen? Ja, so, ne? Das ist einfach diese Dinge, dass ich vielleicht noch gerade so drauf verzichten kann und auch dann sehr flexibel bin, weil das ist vielleicht eben nicht für jeden so möglich ist, das zu machen
Ja.
und dass es wieder viel Kraft gekostet hat und auch viel Einsatz von mir und anderen, gerade auch von anderen, die mich dann wieder auch unterstützt haben, weil ich hätte das dann vielleicht einfach so auf mich beruhen lassen und gesagt, okay, ja, ich habe ja das versucht, aber es hat nicht geklappt. Aber die Eleonora und die Lisa haben sich halt dann mit mir sehr da eingesetzt, dass das passiert. Und da bin ich auch sehr, und ihre die ganze Gruppe eigentlich, weil ich habe gehört, dass dann bei deren Ende in Madrid die sehr da auch drüber gesprochen haben mit den Organisatoren, dass es geändert wird noch für mich.
Ja, bei uns, also ich glaube, dass im Programm The Break war generell einfach eine krasse Erfahrung, wahrscheinlich auch für die Organisatorinnen damals. Weil bei uns, also ein Thema, klar, Inklusion war irgendwie auch ein großes Thema dann, aber ich war die Einzige auch bei uns in dem Haus, die an dem Thema Barrierefreiheit oder Inklusion in dem Sinne gearbeitet hat. Bei uns war auch noch ein anderes Thema, war LGBTQ+ und da irgendwie auch die richtige Sprache zu finden, weil es würde ja auch viel über Hey Girls und Chicas und so gesprochen und das sind halt Worte, gerade wenn man nicht Muttersprachlerin ist im Englischen oder so, die nimmt man dann halt so in den Mund so. Und dann sagt man halt so Hey Girls für ein Programm, das für alle Frauen irgendwie gegründet ist, so, ne? Und bei uns gab es eine in der Kohorte, die halt sehr darauf gepocht hat, hey Leute, warum hat mich noch nie jemand nach meinen Pronomen gefragt? Wieso hat mich noch niemand gefragt, wie ich eigentlich angesprochen werden will? Ich will nicht, ich identifiziere mich gar nicht als she, her, so. Ich identifiziere mich anders. Und das war damals für mich, war das auch eine, das war voll die Lernerfahrung. Also das, so dieser Aspekt hat mir dann auch nochmal gezeigt, okay, ich setze mich mit diesem Thema nicht, es ist keine Entschuldigung, so. Aber, und es ist auch nicht die Aufgabe der anderen Person, mich dahingegen zu bilden, weil es ist meine eigene Verantwortung, dann rauszufinden. Das ist ja auch in diesen, beim Thema Rassismus ja genauso, dass man sagt, okay, es ist nicht mein Job, dir zu sagen, wie ich mich jetzt dadurch fühle, wenn du dich rassistisch verhältst. Es ist deine Aufgabe, zu dich weiterzubilden. Und es ist für mich auch eine emotionale Belastung, da immer wieder so meinen Case aufzumachen, über meine persönliche Geschichte zu reden. Und gleichzeitig ist es ja auch, ich weiß nicht, das würde mich auch interessieren, wie du das siehst. In deiner Arbeit machst du ja auch Aufklärungsarbeit, indem du quasi auf sowas jetzt gerade auch in diesem Podcast, ne, indem du von sowas berichtest. Wie gelingt es dir gleichzeitig einerseits zu sagen, okay, das ist meine persönliche Geschichte und ich, und die dient dann vielen Menschen vielleicht auch als Erfahrungswert oder irgendwie als Aspekt und gleichzeitig zu sagen, ich möchte ja aber auch nicht die ganze Zeit mit meiner persönlichen Geschichte da irgendwie stehen. Weißt du, was ich meine? Also dieses Dilemma zwischen, dass ich so lass mich alle so ein bisschen in Ruhe und andererseits zu sagen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, meine Arbeit auch, meine Lohnarbeit auch dem zu widmen. So.
Ja, ich finde es auch ein schwieriges Thema und das ist sicher bei mir ein Grund, warum ich in meinen 20ern vor allem erstmal auch in einer anderen Agentur im Marketing gearbeitet habe, wo ich ja gar nichts mit dem Thema zu tun habe, weil ich nicht eigentlich immer zu diesen Leuten gehören wollte, die dann mit der Behinderung auch Geld verdienen oder immer das Behinderung zum Thema machen. Und dann bin ich irgendwann über verschiedene andere Projekte so in dem Bereich so Inklusion und Kultur reingerutscht und habe gemerkt, dass mir das Thema Inklusion doch wichtig ist und dass ich gerne mich auch damit beschäftigen will. Und als ich dann meine MBSR-Lehrerin-Ausbildung gemacht habe, habe ich da auch gemerkt, oh, es gibt noch wenig Menschen, die das mit dem Thema Behinderung oder chronischer Krankheit verknüpfen, obwohl er eigentlich Jon Kabat-Zinn, der Gründer von MBSR, der Begründer, auch damals das in der Klinik für Schmerzpatienten und Menschen mit chronischen Krankheiten auch mitentwickelt hat. Das waren eigentlich die ersten Personen, die das Programm damals mit ihm durchgeführt haben. Und das wird dann aber wieder so ein bisschen dadurch, dass es in den Mainstream gekommen ist, ein bisschen wieder ausgeblendet. Und auch der Ort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war jetzt auch nicht richtig barrierefrei. Und da habe ich mich auch dann wieder angepasst, um auch teilweise Treppen zu laufen, um zum Veranstaltungsraum zu kommen und so. Aber es ist eben auch nicht für jede Person so möglich, wie es für mich möglich ist. Und dann auch mit der Geschichte teilen. Also das fällt mir auch schwer. Und am Anfang habe ich auch eher mich so auf den Inhalt fokussiert, weil es mir auch wichtig war, immer zu zeigen, ja, es ist meine eigene Erfahrung, aber ich habe auch diese wissenschaftlichen Hintergrund. Und es ist ja auch, gibt ja auch viele wissenschaftliche Studien zu dem Thema. Und so nach und nach habe ich mich dann auch mehr getraut, auch immer mehr meine eigenen Geschichte auch einfließen zu lassen und auch zu
Ja.
teilen. Und jetzt auch mit dem Podcast wieder andere Geschichte zu teilen und auch zu merken, okay, viele Menschen beschäftigen sich ja mit diesen Themen auch und wir sind nicht allein, uns damit zu beschäftigen. Aber es ist immer für mich auch so eine Balance zu gucken, okay, wie viel will ich mich damit beschäftigen und wie viel will ich eben auch andere Sachen machen.
Ja. Ja, ich finde es auch spannend, wie so die Resonanz zu generell so Identitäts Theorien und sowas ist bei uns in der Gesellschaft, ne? Also inzwischen ist es ja auch mehr angekommen, aber gerade noch so vor so ein paar Jahren, ich würde mal sagen, ist das ein bisschen mehr angekommen, aber noch vor ein paar Jahren wurde das ja auch gar nicht ernst genommen. So dieser Aspekt, ah ja, du bist selber vielleicht eine schwarze Frau und von Rassismus betroffen und jetzt hast du zum Beispiel Emilia Roig, ne, hat das Zentrum für Intersektionalität gegründet, selber davon, also eine schwarze Frau, vielleicht auch Rassismuserfahrungen gemacht. Okay, das bedeutet, du bist gar nicht so objektiv. Weil das zu persönlich ist. Anstatt zu sagen, hey, vielleicht weiß ich gerade deswegen noch mehr, wovon ich rede, weil ich diese Erfahrungsperspektive habe und Erfahrungswissen existiert. Das ist ein Ding, so. Und das sollte auch anerkannt werden. So, ja.
Nee, das finde ich auch wichtig, dass auch diese Erfahrung, wie es gesehen wird, dass man die auch teilen kann und dass es auch hilft, wenn jemand anders diese Erfahrung hat. Und das ist ja eigentlich, was ihr auch in eurer Arbeit macht und ich auch mit meinen Workshops eigentlich schon mache.
Genau.
Genau, wenn hast du noch irgendwas, was wir jetzt nicht geteilt haben, wo du noch was zu sagen möchtest?
Vielleicht würde ich noch mal so einen Aufruf machen
Gerne.
an Menschen, die die Diagnose Multiple Sklerose, also diese Diagnose haben oder jemanden kennen, der diese Diagnose hat oder Angehörige sind und das Gefühl haben, boah, es könnte sie unterstützen, einfach mit einer anderen Person mal zu sprechen. Es ist kein Format, wo ihr eine Mitgliedschaft vereinbaren müsst. Es ist wirklich sehr, sehr niedrigschwellig. Es ist kostenfrei, es ist digital, also von jedem Ort machbar. Ihr könnt so viele Gespräche buchen, wie ihr möchtet. Ihr könnt aber auch nur ein Gespräch buchen. Und es ist immer mit einer Person, die eben auch in einem jungen Erwachsenenalter ist. Wenn ihr selber so ein Gespräch wahrnehmen wollt, dann geht gerne auf unsere Plattform. Wenn jemand kennt, dem das unterstützen würde, dann leitet das gerne weiter. Wenn ihr selber Gespräche führen möchtet, den Raum halten wollt, dann meldet euch bei uns. Wir bieten Schulungen an für GesprächspartnerInnen. Genau, das noch so, würde mir jetzt gerade noch am Herzen liegen, das nochmal zu
Ja,
betonen. Bisschen Eigenwerbung.
sehr gerne. Dann verlinke ich auf jeden Fall ja eure Plattform auch noch in den Shownotes. Und du
Cool.
hast ja gesagt, das ist kostenlos, das heißt, ihr werdet dann auch gefördert.
Ja,
Vielen
das ist eine
Dank.
ganz wichtige Devise zu sagen. Also, das ist mir total wichtig, auch als Gründerin zu sagen, wir nehmen kein Geld an für diese Gespräche, sondern wir versuchen, kreative Wege zu finden, wie man uns als Unternehmen und unsere Arbeit, das sind ja auch Hauptamtliche, die mit am Start sind, zu finanzieren und zu fördern. Und da ist gerade halt Stiftung, also die gemeinnützige Hertie-Stiftung, Shoutout an allen voran, die uns unterstützt, weil es einfach eine gemeinnützige Organisation ist und wir einen gemeinnützigen Zweck haben. Und in der Zukunft suchen wir gerade natürlich auch noch nach anderen kreativen Wegen, wie man das auch uns für unsere Arbeit auch bezahlen kann.
Ja, okay, sehr gut. Das finde ich auch mal wichtig, nochmal zu teilen. Genau, als allerletzte Frage, wir haben ja schon ein bisschen so drauf eingegangen, aber vielleicht hast du noch konkret irgendwas, was du gerade für deine Selbstfürsorge machst, für dein, dass es dir gut geht mit allem, was du so tust.
Ja, ich hab da gerade gestern darüber reflektiert,
Ah,
weil
okay.
ich donnerstags immer Therapie mache und da mir auch so ein bisschen den Raum schaffen möchte, um nochmal für mich selber ein bisschen Pause zu machen und innezuhalten. Und ich glaube, den Aspekt, den wir schon angesprochen haben, Pausen, das passt jetzt einfach gerade auch, weil wir jetzt kurz vor den Feiertagen stehen und ich gerade auch merke, ich brauche jetzt gerade wieder eine Pause. Was ich auch mache, und das ist sehr Klischee, aber mir hilft das, ist meine Gedanken aufzuschreiben. Also wirklich klassisch Tagebuch schreiben, weil ich gemerkt habe, dass es am Endeffekt ist, das ist die gleiche Methode, die meine Therapeutin bei mir benutzt in der Therapiesitzung, die Gedanken nochmal zu denken und langsamer zu denken und vielleicht auch nochmal für sich aufzuschreiben. Das ist ja auch genau das Gleiche, was man, also sehr ähnlich zu der Therapie, so, ne? Wie geht es Ihnen? Okay, was denken Sie dazu? Okay, wie fühlen Sie sich dabei? Das ist der Modus, den ich auch einschalte, wenn ich einfach selber meine Gedanken aufschreibe. Da habe ich gemerkt, das bringt mir schon sehr viel, das zu machen.
Ja, gut, sehr gut. Ja, schreiben finde ich auch immer wichtig. Ich habe so Phasen, wo ich mal wieder mehr schreibe oder weniger, aber ich versuche nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr darauf zu achten,
Ja,
jeden Tag
cool.
was aufzuschreiben. Ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst im Podcast und dass wir jetzt so viel geteilt haben. Ja, auch, dass ich die Geschichte mit dem Break jetzt mal teilen konnte, weil ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte das schon mal im Podcast erzählt, aber es hat sich doch noch nicht gegeben. Und jetzt ist es auch mal im Podcast, weil ja, das ist auch so ein krasses Erlebnis, finde ich, was viele behinderte Menschen vielleicht nicht in dieser Art, aber vielleicht in ähnlichen Arten haben, dass sie irgendwo nicht teilnehmen können oder dass wir erst gar nicht darüber nachdenken, irgendwo teilnehmen zu können, weil wir das Gefühl haben, dass so Barrieren in uns Weg gelegt werden. Und wenn es dann wieder passiert, dann ja, ist es irgendwie auch anstrengend und schwierig. Aber ich fand in dem Moment so bestärkend, dass ich eben nicht alleine war und hoffe, dass viele andere Menschen auch so Unterstützer dann haben, um Dinge zu machen,
Ja,
die wichtig sind.
ja, ja. Total wichtig, dass du das geteilt hast. Ich meine, ich habe das ja damals als Beobachterin miterlebt und fand's, und das hat, ich glaube, das hat mit allen was gemacht, die das miterlebt haben. Und es macht wahrscheinlich mit allen was, die jetzt zuhören und auch nochmal verstehen, so, ah ja, okay, das ist kein Add-on, das ist kein Plus. Ah, okay, und
Ja.
gleichzeitig sollten wir vielleicht mal gucken, auch für Menschen mit Behinderungen, wie ist denn das da aufgestellt? Es sollte eigentlich die Norm sein, so, ne? Und
Ja.
dann können wir da wirklich über Inklusion sprechen. Ja.
Genau. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg für euer Projekt im nächsten Jahr, also 2025, diesem Jahr im Podcast. Bin ich immer so verwirrt. Genau, und dann bis bald.
Ja,
Tschüss.
vielen Dank. Bis bald.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.